Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder Vers für Vers durch die Bibel. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Wir möchten heute ein sehr grundlegendes Thema uns anschauen, vom Schafsein Gottes. Unser Einmaleins. Und ich beginne mit einer etwas längeren Geschichte zu Anfang, die ich euch vorlesen möchte. Ein gläubiger Arzt kam eines Tages zu einem alten Mann, bei dem er schon oft Hausbesuche gemacht hatte. Ebenso oft hatte der Arzt mit dem alten John und seiner Frau auch über ihre Seele gesprochen. John hörte immer aufmerksam zu und sagte, er stimme dem, was der Arzt ihm erklärt, zwar zu, aber er wollte mit der tieferen persönlichen Wahrheit, die in dieser Botschaft steckte, noch nichts zu tun haben. Einerseits gab er zu, dass er ein Sünder war und errettet werden musste, und er versprach sogar, eines Tages werde er Jesus als Erlöser annehmen. Aber er schob es auf, bis angeblich irgendwann der richtige Zeitpunkt kommen würde. Nun litt John an einem schlimmen Husten. Er hatte eine Bronchitis. Sein Leben war nicht ernsthaft in Gefahr. Aber er fühlte sich sehr schwach und krank. Der Arzt untersuchte ihn und versprach, dass er ein Medikament vorbereiten werde, das später jemand bei ihm abholen kann. John fragte, wann muss ich denn die Medizin einnehmen, Herr Doktor? Nun, ich schreibe es auf die Flasche, sagte der Arzt. Aber dann schien ihm etwas einzufallen. Eigentlich, sagte der Arzt nachdenklich zu John, eigentlich sind Sie gar nicht so krank. Sagen wir, Sie fangen an, die Medizin in ungefähr einem Monat zu nehmen. John hustet, um zu zeigen, wie dringend er die Medizin brauchte, und dabei bekommt er fast schon keine Luft mehr. In einem Monat erst, schimpft er verwundert. Der Arzt antwortet, ja, wieso nicht, ist Ihnen das zu früh? Zu früh? Bis dahin könnte ich schon tot sein, ächzte der alte John. Der Arzt stimmt zu. Sehr richtig. Aber bedenken Sie doch, John, es geht Ihnen doch gar nicht so schlecht. Sagen wir, Sie fangen an, in einer Woche die Medizin zu nehmen. Aber Doktor, rief John, er war sehr irritiert, vielleicht lebe ich in einer Woche schon nicht mehr. Der Arzt stimmte wieder zu, auch das könnte sein. Wahrscheinlich werden Sie aber noch leben und dann wird die Medizin ja zu Hause sein, und wenn Sie dann merken, dass es Ihnen noch schlechter geht, nehmen Sie einfach was davon. Er sah den alten Mann so ruhig an, als ob seine Anweisungen gar nichts Merkwürdiges an sich hätten. John stöhnte. Sein Arzt hat ihn noch nie so behandelt. Nun gab der Arzt etwas nach. Gut, John, falls es Ihnen morgen schlechter geht, können Sie auch schon morgen damit anfangen. Der alte John war verzweifelt. Doktor, ich könnte auch morgen schon tot sein. Oh, Doktor, fuhr er leise fort, denn er hatte wirklich große Schmerzen in Hals und Brust. Nehmen Sie es mir bitte nicht übel und halten Sie mich nicht für undankbar. Sie waren immer gut zu mir, aber wissen Sie, ich möchte nicht, dass es mir schlechter geht. Ich glaube, dass diese Medizin gut ist, aber sie wird mir nichts nützen, solange sie in der Flasche ist. Es wäre doch dumm und sinnlos, mit dem Einnehmen zu warten, oder etwa nicht? Was meinen Sie denn, John, wann Sie die Medizin einnehmen sollten? Der alte Mann antwortete, also ich dachte, vielleicht heute schon. Gut, sagte der Arzt, fangen Sie heute damit an, und zwar sofort. Zum ersten Mal lächelte der Arzt. Ich wollte Ihnen nur deutlich machen, wie töricht es ist, das Einnehmen der viel wichtigeren Medizin hinauszuzögern. Der Medizin, die der größte Arzt für Ihre von Sünde kranke Seele bereitet hat. Überlegen Sie mal, wie lange Sie sein Heilmittel schon ausgeschlagen haben. Seit Jahren lehnen Sie es ab. Immer haben Sie gesagt, nächste Woche oder nächstes Jahr. Wenn ich im Sterben liege, dann werde ich mich zu Jesus bekehren. Irgendwann, nur nicht jetzt. Und doch ist jetzt der richtige Moment, Gottes Medizin nicht für einen späteren Notfall, sondern heute einzunehmen, denn seine Verschreibung lautet: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Diese etwas längere Geschichte ist eine eindrückliche Illustration dafür, wie die lange Bank das Lieblingsstück des Teufels ist. Die lange Bank, der gefährlichste Ort der Welt, an dem du dich befinden kannst. Und dass heute in Bezug auf dein Leben wichtig ist, zu entscheiden, was heute unumgänglich ist und wichtig ist. Dieses heute, wenn ihr seine Stimme hört, kommt in Hebräer 3, Vers 15 vor. Aber geschrieben hat es der Psalmist David in Psalm 95. Und beziehen tut sich Psalm 95 und David auf den Text unserer Schriftlesung heute, auf 4. Mose 13 und 14 und die ganze Begebenheit vom Volk Israel, wie es ausgezogen ist. Wir möchten heute den zweiten Teil von Psalm 95 anschauen. Psalm 95, Teil 1, haben wir exakt vor 6 Jahren gepredigt. Der letzte Sonntag 2019 findet ihr auf der Webseite. Und damals, wie es mir so oft ergeht, bin ich nicht bis zum Ende gekommen. Also fange ich heute in der Mitte an, um bis zum Ende zu kommen. Und wir überfliegen nur den Anfang, die ersten Verse und fokussieren uns auf die Verse 6 bis 11. In Psalm 95, wir lesen den ganzen Psalm, heißt es: Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln und jauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalmen ihm zujauchzen, denn der Herr ist ein großer König und ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht und seine Hände haben das Festland bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen, lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen doch mein Werk. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach: Sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht. Und sie haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn: Sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Dieser Psalm 95 ist der erste Psalm in der Reihe von 95 bis 100, die zusammengehören, und Psalmen sind, die den Herrn und seine Ehre und Herrlichkeit und Größe bestaunen im Lied. Und wenn ihr die Psalmen 95 bis 100 euch anschaut, dann gehen sie in Bezug auf das, was noch geschehen wird, immer weiter voran. Psalm 95 schaut ein wenig zurück und spielt im Hier und Heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Psalm 96 und 97, 98, 99 und 100 sind immer mehr zukünftig. Sie sprechen immer mehr davon, dass Jesus tatsächlich wiederkommen wird, dass er dann richten wird, dass er die Erde regieren wird, dass Könige aus allen Ländern und Sprachen und Nationen ihn anbeten werden. Das ist alles noch Zukunft für uns. Aber auch das wird geschehen und auch darüber können wir den Herrn heute schon loben und preisen. Psalm 95 ist der Anfang dieser Reihe. Und er spielt im Heute. Dieser Psalm, er ist irgendwie irritierend aufgeteilt in seiner Wendung. Normalerweise kommen wir an die Psalmen heran und wir lesen in den Psalmen von großen Schwierigkeiten und am Ende ist alles gut. Schon mal gelesen? Die Psalmen? Schon mal bemerkt? David hat Schwierigkeiten und dann erinnert er sich an Gott und alles wird wieder gut. Dieser Psalm ist andersrum. In diesem Psalm beschreibt David Lob und Jubel und Jauchzen über den großen Gott, über seine Macht, dass er geschaffen hat und dass er geführt hat und dass er der Fels des Heils ist, Vers 1. Und dann folgt in Vers 6 eine große Wendung. Und diese letzten 6 Verse, im Gegensatz zu den ersten 5, richten sich an uns heute. Dass wir uns erinnern mögen und dass wir heute dem Herrn folgen. Und der ganze Kern dieses Abschnitts, dieses zweiten Teils von Psalm 95 ist Vers 6. Oder in Vers 7, wo wir beschrieben werden, dass Gott unser Hirte ist. Er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Und deshalb heißt unser Titel heute Morgen das Einmaleins als Schaf Gottes, weil er das nun beschreibt in den Versen 6 und folgende. Die ersten 5 Verse zusammengefasst beinhalten vom Einmaleins Gott zu loben. Wir sehen als erstes zur Einleitung, die ersten 5 Verse könnten wir sagen und überschreiben, lobe deinen Gott. Das gehört zum Einmaleins, wir kommen nachher in Vers 6 nochmal dazu, aber dieser Aufruf kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, jauchzen, ihm begegnen mit Lobgesang und Psalmen ihm zujauchzen. Dieser Lob ist ein Lob, der von Gemeinschaft geprägt ist. Kommt, lasst uns. Wir möchten dem Herrn ihn preisen. Warum? Weil er der Fels unseres Heils ist. Und wir haben gerade schon die Schriftlesung begonnen und uns erinnert an diesen Moment, wo die Kundschafter ausgesandt wurden und das ganze Land untersucht haben und festgestellt haben, dass Gottes Verheißung wahr ist. Sie haben sogar einen kleinen Vorgeschmack mitgebracht. Trauben so groß, dass 2 Männer sie tragen mussten. Das Land, in dem Milch und Honig fließen. Wenn wir diesen Psalm lesen und diese große Freude, dann sind das alles Erinnerungen, die dem Volk Israel vor Augen sind. Sie erinnern sich daran, dass Gott sie geführt hat. Israel konnte jubeln nach jeder einzelnen Plage. In Ägypten, denn sie wurden verschont. Vor allem haben sie gejubelt an Plage Tag 10. Und sie haben auch gejubelt, als dann das Rote Meer sich teilt, sie hindurch wandern und die ganze Armee Ägyptens in diesem Meer untergeht. Sie jubeln, sie jauchzen. Sie konnten jubeln am ersten Tag, wo es Manna gab. Sie konnten auch noch jauchzen am ersten Tag, wo es Wachteln gab. Aber das Lob verblasste schnell. Spurgeon schreibt zu Vers 2, das Volk des Herrn soll jubeln, sein Herz und Mund sollen jauchzen. Wir fürchten, dass dies im Gottesdienst sehr häufig übersehen wird. Die Leute sind so einseitig von den Gedanken beherrscht, dass man in der Kirche ernst sein muss, dass sie ein trübseliges Gesicht machen und ganz vergessen, dass die Freude ebenso sehr ein Merkmal der wahren Anbetung ist, wie die Feierlichkeit oder die Ernsthaftigkeit. Ja, wir haben Grund zur Freude. Und doch sind auch wir, wie das Volk Israel, dass diese Freude so schnell verblasst, diese Erinnerung daran so schnell verblasst. Wir freuen uns in Vers 3, weil er ein großer König ist über alle Götter. Auch das hat Gott unter Beweis gestellt bei den 10 Plagen, wo er all die Götter und Götzen Ägyptens bloßgestellt hat. Fast jede Plage zeigt auf, wie machtlos die Götter Ägyptens sind und dass unser Gott über jedem Einzelnen steht. Wenn er in Vers 4 beschreibt, die Tiefen der Erde, die Gipfel des Berges, das Meer gehört ihm, dann ist in diesem Zusammenhang die erste Erinnerung mindestens, dass das Rote Meer sich einfach geteilt hat und Israel durchgehen konnte. All das beschreibt unseren herrlichen Gott. Und die Aufforderung ist wichtig, dass wir unseren Gott loben. Wir kommen am Ende unserer Predigt nochmal dazu. So viel zu diesen ersten 5 Versen, die wir vor 6 Jahren genauer behandelt haben und nun einfach überspringen, überfliegen. Das Einmaleins des Schafes Gottes ist hier, dass wir Gott, unseren Gott, deinen Gott loben. Das Einmaleins geht weiter. Die Grundlage, ein Schaf Gottes zu sein, ist natürlich Gott zu folgen. Und nun kommen wir in den Teil des Psalms, den wir heute ein wenig genauer anschauen möchten. Wir springen zu Vers 7 in Psalm 95. Springt mit mir zu Vers 7 in Psalm 95 und wir sehen hier, das Einmaleins lautet, folge deinem Gott mit spitzen Ohren. Folge deinem Gott mit spitzen Ohren. Denn diese große Wendung, die der Psalm nennt, wie so ein Schlag, der uns wachrüttelt, sind die Worte in Vers 7, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Das Einmaleins vom Schafsein ist, dass du einen Hirten hast, dass du das Schaf bist und dass du den Hirten kennst, seine Stimme kennst und ihm folgst. Schafe kennen und hören und folgen ihrem Hirten. Wir haben gerade Psalm 23 gelesen. Er weidet mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Gott, der Hirte, geht voran und wir folgen ihm. Wir kennen dieses Bild nur zu gut. Wir sehen, wie im ganzen Alten Testament Gott, Jehova, als der Jahwe, als der Gott beschrieben wird. Und wie in Johannes 10 Jesus sich als Hirte beschreibt. Wer durch die Tür hineingeht, Johannes 10, Vers 2, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme Und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Schafe kennen die Stimme ihres Hirten. Ist zu einfach, oder? Du brauchst diese Erinnerung. Du brauchst die Erinnerung, dass du auf wen zu hören hast. In all dem Trubel dieser Welt. In all den Stimmen, die dir zurufen. Deinen Hirten musst du hören. Deinen Hirten musst du kennen. Dein Gott. Dieses auserwählte Volk Israel, es ist taub geworden für ihren Hirten, für seine Befehle. Sie wollten seine Wahrheit nicht hören. Der Text, der sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Du musst die Stimme des Herrn hören und heute reagieren. Deshalb ist dieses Einmaleins ein Hören mit spitzen Ohren. Dieses heute, es wird im Neuen Testament aufgegriffen, wie ich schon sagte, im Hebräerbrief. Der Hebräerbriefschreiber, er sagt in Hebräer 4, Vers 7, Gott bestimmt wiederum einen Tag, heute, indem er nach so langer Zeit durch David sagt, wie es gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Die ganze Geschichte mit Israel in 4. Mose ist lange her. Der Psalm irgendwo 1000 vor Christus geschrieben ist lange her. Und jeder Tag ist der Tag heute. Und der Hebräer-Schreiber in Hebräer 4, Vers 7 sagt, Gott hat dir auch heute ein Heute bestimmt. Wenn du heute die Stimme hörst, wann gilt es zu horchen und zu gehorchen? Heute. Diese Wahrheit ist zu einfach. So wie das Einmaleins, was manchmal zu einfach ist und trotzdem vergessen wir. So schnell, was 6 mal 7 ist. Heute, sagt er, Hebräer 3, 15, ein weiterer Text, in dem es beschrieben wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Vergleich wie in der Auflehnung. Schenkst du Gott Gehör? Oder sind deine Ohren taub? Kennst du noch die Stimme des Hirten? Das Einmaleins als Schaf Gottes ist, deinen Gott zu loben und zweitens deinen Gott mit spitzen Ohren zu hören. Nun drittens sehen wir, dieses Heute wird nun verglichen. Der Kontrast ist groß. Hören im Gegensatz zu dein Herz verstocken. Schaut in Psalm 95 in Vers 8 hinein, wie diese Warnung weitergeht. Verstockt eure Herzen nicht. Wenn Israel das Wort verstocken hört, dann denken sie an den Pharao. Nach jeder einzelnen Plage wurde sein Herz härter. Und sie selbst haben erlebt, wie Gott immer stärker eingegriffen hat. Was war die 10. Plage? Der Tod aller Erstgeburt. Ja, auch der menschlichen Erstgeburt. Wer will enden wie Pharao? Du? Verstockt eure Herzen nicht, ruft der Psalmist auf. Und ruft auch der Hebräerbrief auf. Wir können unser Herz nicht selbst erweichen, aber wir können es verhärten. Und heute ist der Tag, an dem wir glauben sollen, statt hart zu werden. Gnade wird uns angeboten. Rebellion ist das Gegenteil. Verhärtung. Mutwillig zu handeln, halsstarrig und aufrührerisch wie Israel. Dieses Beispiel der früheren Generation wird nun näher erläutert. Wir haben es in der Schriftlesung gerade schon gelesen. Der Psalm 95, er sagt, verstockt eure Herzen nicht, Vers 8, wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Das Volk Israel, es hat so viele Wunder mit Gott erlebt, dass Gott sagt, was sie nun tun, ist, sie fordern ihn heraus. Sie versuchen ihn und zeigen damit nicht den Glauben, sondern ihren Unglauben. Wir können das auch tun. Dieses Stoßgebet in der größten Not. Lieber Gott, wenn du mir jetzt hier hilfst, dann werde ich Punkt, Punkt, Punkt. Das hat nichts mit Glauben zu tun, sondern mit Gott versuchen. Einmal können wir das vielleicht noch tun, aber Israel hat es andauernd getan. Und deshalb ist das Urteil am Ende vom Psalm so verheerend. Die Väter versuchten mich. Lasst uns nochmal erinnern, was dort passiert ist in 4. Mose 14 in den ersten drei Versen. Wir haben sie gerade in der Schriftlesung gelesen, dass die Botschafter ausgezogen sind, die Botschafter kommen zurück, aus jedem Stamm war ein Botschafter dabei. Und fast alle machen das verheißene Land vor dem Volk schlecht. Und die ganze Gemeinde, 4. Mose 14, Vers 1, erhob ihre Stimme und schrie und weinte in dieser Nacht. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen, dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Wie funktioniert dieses Misstrauen gegen Gott? Es ist bemerkenswert, in 14,1, das ganze Volk, die ganze Gemeinde, heißt es hier, hat echte, wahre Schmerzen empfunden. Sie waren wirklich echt. Die haben tatsächlich geweint. Die haben tatsächlich schlaflose Nächte gehabt. Das sagt der Text. Die Gemeinde schrie und das Volk weinte in dieser Nacht. Dein Schmerz, dein Weinen und schlaflose Nächte sind nicht unbedingt Zeichen dafür, dass du im Recht bist. Israel hat genau das empfunden. Das führt in Vers 2 wozu? Dass sie murren. Murren als erstes gegen Mose und Aaron. Die ersten, die dran sind, sind die Leiter des Volkes. Die ganze Gemeinde als nächstes tut sich zusammen. Sie machen sich eins gegen ihre zwei Leiter. Einfach nur aus Todesangst. Sie haben einfach Angst zu verhungern. Ich meine, sie haben wirklich Hunger. Und nicht nur Angst zu verhungern, sondern in Bezug auf das Land Kanaan, Angst zu sterben. Wenn wir da reingehen, wenn wir das tun, was Gott sagt, die machen uns platt. Das sind Riesen. Milch und Honig und viele Trauben, was soll's? Vielleicht gehen wir lieber nach Ägypten zurück. Diese Unzufriedenheit, das Einsmachen gegen die Leiter und Vers 3, diese schwierigen Umstände, diese Angst führt dazu, dass sie Gott prüfen, dass sie an Gott zweifeln. Seht ihr das in Vers 3? Da sagt dann die Gemeinde, warum führt uns der Herr, Jahwe, in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen? Und jetzt schieben sie noch die Frauen und Kinder vor. Sie werden zum Raub. Das ist, wie Prüfung von Gott aussieht. Schwere Umstände sind die Ursache. Wahrer Schmerz, wirkliche Schwierigkeit, aber nicht auf die Wege vertrauen, die Gott bereitet. Nicht auf den Zeitplan vertrauen, den Gott bereitet. Und so sind du und ich gefährdet, genauso zu reagieren in den schwersten Momenten. Unter physischem Druck, unter Umständen, die schwer sind, wie zu reagieren? Im Unglauben. Im Unglauben zu reagieren, statt im Glauben. Im Glauben an letztendlich Gottes Wege. Wir wollen uns Gottes Willen nicht unterwerfen. Und das, meint der Psalmist, ist Herausforderung von Gott. Sie prüften mich, sagt der Text, und sahen doch mein Werk. Vers 9. Sie versuchten mich, prüften mich und sahen doch mein Werk. Nach diesem Ereignis folgen die 40 Jahre, die der Psalmist hier in Vers 10 beschreibt. Es waren nicht schon 40 Jahre, in denen sie das Werk gesehen haben, auch das, was war, sondern sie sahen sein Werk worin? In der Befreiung aus Ägypten, allem voran, mit allem drum und dran. Sie prüfen mich. Ihr könnt euch vorstellen, ja, 1. Mose, die ganzen Anfänge, 2. Mose, der Auszug aus Ägypten, 3. Mose, das Gesetz wird gegeben, 4. Mose, da sind wir gerade. Sie prüfen Gott. Alles, was bis 4. Mose geschrieben ist, wussten die schon. Wenn Gott sagt, sie sahen mein Werk, dann sagt er damit, sie haben unzählige Wunder erlebt. Und wie trotzdem reagiert? Mit harten Herzen. Gott konnte sie nicht dauerhaft überzeugen. Der Unglaube, er haftet einfach weiter an ihnen, egal wie viel Gott tut. Deshalb kann kein Wunder dieser Welt irgendjemandem von Unglauben zu Glauben bringen. Wird nicht passieren. Selbst wenn jemand aus den Toten auferstehen würde, würdet ihr nicht glauben. Die Schafe, sie folgen ihrem Hirten im Glauben, statt wie das Volk Israel hier zu murren, zu zweifeln. Diese Aufforderung, sie wird von Paulus beschrieben in Philipper 2, 14 bis 16. Dort formuliert Paulus es so: Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr untadelig und unverfälscht werdet, Kinder Gottes, ohne Makel, inmitten eines krummen und verdrehten Geschlechts, unter dem ihr aufscheint wie Lichter in der Welt, indem ihr festhaltet das Wort des Lebens mir zum Gegenstand des Rühmens auf den Tag Christi, weil ich dann nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Tut alles ohne Murren und Bedenken. Das ist der große Aufruf in Philipper 2, 14. Was meint Paulus damit, tut alles ohne Murren und Bedenken? Nun, in Vers 1 und folgende von Philipper 2 hat er gesagt, tut alles, damit meine ich Ermahnung, Zuspruch, Gemeinschaft, Herzlichkeit, Erbarmen, eines Sinnes sein, Liebe haben, einmütig sein, nichts aus Selbstsucht tun, in Demut den anderen höher achten, das alles tut ohne Murren und Bedenken. Demütig sein ohne Murren heißt, seine Rechte aufgeben, ohne ihnen nachzujammern, den Rechten, die du aufgegeben hast. Das fällt uns echt schwer. Das ist das Einmaleins vom Schafsein. Nicht murren, nicht zweifeln. Woran? Am Ende an den Wegen Gottes. Denn Gott hat dir diese Umstände gegeben, diesen Ehepartner, diese Kinder, diese Arbeitsstelle, diese Gemeinde, diese Gesellschaft, diesen Kanzler. Wir können an alle möglichen murren und sagen, na, es hat natürlich nichts mit Gott zu tun. Am Ende doch hat es was mit Gott zu tun. Das Einmaleins vom Schafsein Gottes ist, dass du deinen Gott lobst, dass du deinem Gott mit spitzen Ohren zuhörst, dass du deinem Gott in vollem Vertrauen folgst. Das haben wir hier gesehen. Sie misstrauen am Ende Gott. Sie wollen nicht die Wege, die Gott sie leiten will. Ja, wir müssen zugeben, es sind schon schwierige Wege gewesen. Da waren eine Menge Umleitungen. Die waren irritiert. Gott hat sie herausgefordert. Er hat sie an ihre Grenzen gebracht, um was zu zeigen? Wie er sie retten will. Und sie haben es erlebt. Sie kamen an das Rote Meer, links und rechts Wasser und von hinten die ägyptischen Soldaten. Sie konnten nirgends mehr hin. Aber Gott führt uns an diese Momente im Leben, wo wir nirgends mehr hinkommen. Damit wir dann nicht murren, sondern auf Gott vertrauen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Gott vertrauen, und zwar mit Ehrfurcht. Das ist das vierte Einmaleins, dass wir unserem Gott mit Ehrfurcht folgen. Die Verse 10 und 11, sie beschreiben nun, nachdem die Strafe für das Volk ausgesprochen wurde, ihr wart 40 Tage im Land, ihr wolltet nicht ins Land, jetzt werdet ihr 40 Jahre, ein Jahr pro Tag, durch die Wüste wandern und alle, die nicht ins Land wollten, werden in der Wüste sterben. Bis auf die zwei Botschafter, Josua und Kaleb und alle unter 20. Der Psalm, er schreibt zusammenfassend von diesen 40 Jahren in Vers 10 und 11 Gottes Perspektive. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht. Und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Die 40 Jahre danach haben nur weiter bekräftigt, was vorher schon feststand. Aber die 40 Jahre danach waren weiterhin Langmut Gottes. Und jeder einzelne Tag hieß es für das Volk heute, wenn ihr seine Stimme hört. Dieses Urteil ist heftig. In meinem Zorn schwor ich, Vers 11, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Damit meint er unmittelbar das Land Kanaan. Aber auch die ewige Ruhe, wie der Hebräerbrief uns deutlich macht. Ungläubige Herzen werden nicht zur Ruhe kommen. Egal wie viel Manna, egal wie viel Milch oder Honig fließen möge, das ungläubige Herz wird Gott immer mehr herausfordern und immer mehr haben wollen. Was genau geschah in diesem Moment? Als Israel das Urteil bekommt, sie dürfen nicht ins Land. Es ist echt spannend. Denken wir uns nochmal hinein in 4. Mose 14. Der Zeitpunkt hier ist jetzt, die Botschafter kommen zurück, das Volk sagt, nein, wir haben schlaflose Nächte, Wir wollen nicht in das Land. Die werden uns alle umbringen. Gott sagt, gut, ihr wollt nicht ins Land. Ich bring euch um. 40 Jahre lang werdet ihr durch die Wüste wandern. Jetzt sagt das Volk Folgendes in 4. Mose 14, 31. Oder erstmal Gott. Eure Kinder aber, von denen ihr gesagt habt, dass sie zum Raub würden, die will ich hineinbringen. Und sie sollen das Land kennenlernen, das ihr verachtet habt. Eure eigenen Leichname aber sollen in der Wüste fallen und eure Kinder sollen in der Wüste 40 Jahre lang Viehhirten sein und eure Hurereien tragen, bis eure Leichname in der Wüste aufgerieben sind. Entsprechend der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, sodass ein Tag ein Jahr gilt, sollt ihr 40 Jahre lang eure Ungerechtigkeit tragen, damit ihr erfahrt, was es bedeutet, wenn ich mich von euch abwende. Ich, der Herr, habe es gesagt, fürwahr, das werde ich an dieser ganzen bösen Gemeinde tun, die sich gegen mich zusammengerottet hat. In dieser Wüste sollen sie aufgerieben werden und hier sollen sie sterben. Und nun springen wir zu Vers 39. Als nun Mose diese Worte zu allen Kindern Israels geredet hatte, da trauerte das Volk sehr. Kein Wunder, wenn du das hören würdest. Und sie machten sich am Morgen früh auf, um auf die Höhe des Berglandes zu ziehen und sprachen, siehe, hier sind wir und wir wollen hinaufziehen an den Ort, von dem der Herr geredet hat, denn wir haben gesündigt. Jetzt wollten sie auf einmal. Jetzt wollten sie. Mose spricht, warum wollt ihr denn den Befehl des Herrn übertreten? Der neue Befehl lautete, ihr geht nicht rein. Ihr habt 40 Jahre Umleitung. Zieht nicht hinauf, warnt Mose sie, denn der Herr ist nicht in eurer Mitte, damit ihr nicht von euren Feinden geschlagen werdet. Das Volk bekennt ihre Sünde, sagt Gott, wir wollen dir jetzt folgen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben heute nicht die Zeit, ihr könnt weiterlesen, sie gehen tatsächlich und versuchen es. Und was passiert? Sie werden geschlagen. So sind wir Menschen. Wir kriegen Gottes Gebot, wir missachten es, wir müssen Konsequenzen tragen für Schuld und Sünde und meinen, wir können alles wieder gut machen nach unseren neuen Regeln. Eine Sünde folgt die nächste. Und so sehen wir direkt im nächsten Moment, dass das Herz Israels wie war? Hart. Sie reden von Vergebung und handeln sofort wieder falsch. Es ist wie viele junge Frauen. Ungläubige Männer suchen, heiraten, schnell Buße tun und meinen, Gott würde die Ehe dann segnen. Oder falsch gewonnenes Geld, schnell den Zehnten spenden und dann meinen, die anderen 90% sind jetzt der Segen des Herrn. Wir reimen uns auf so vielfältige Weise zurecht, wie wir auf eine falsche Handlung wieder falsch handeln. Und was zeigt es? Es zeigt auf, warum Gott Ekel empfindet davor. Versteht ihr diesen harten Begriff jetzt? Dieser harte Begriff, er ist auf Fakten gegründet, die das Volk selbst verantwortet. Und es geht 40 Jahre lang so weiter. Scheinbare Bekenntnis ohne wahre Veränderung. Wie passiert so etwas? Ich habe schon oft die Grafik von Kerry Hardy benutzt und möchte sie euch einmal mehr zeigen, zuletzt im Männerabend. Unser Leben nimmt Veränderung an durch viele kleine Entscheidungen. Viele kleine Entscheidungen. die großen Entscheidungen unseres Lebens, ja, nach Gott hin uns auszurichten oder nach dem, was wir selbst möchten und unsere Begierde auszurichten, wird entschieden von vielen kleinen Abbiegungen, die dann zur großen Abbiegung folgen. Genau das ist beim Volk Israel passiert. Viele kleine Momente vom Murren, Zweifeln. Gott, du versorgst uns nicht, wir haben mehr verdient, wo sind die Fleischtöpfe Ägyptens, was machst du bloß mit unseren Frauen und Kindern? Immer und immer wieder und ihre große Entscheidung, wofür Gott Schluss war, war Kadesh Barnea, das ist der Ort, an dem wir hier in 4. Mose 13 sind. Die Kundschafter ziehen aus, sie kommen zurück und das Volk sagt, wir wollen nicht. Da war Schluss für Gott. Und er hat noch 40 Jahre einigen gegeben, einigen sicher weniger. Sie sind ja nach und nach gestorben und nicht alle auf einmal. Aber auch unser Leben wird genau so entschieden. Es geht nicht darum, dass wir in vielen Elementen Gott wohlgefallen. Es geht darum, dass heute, wenn wir seine Stimme hören, wir unser Herz nicht verstocken. Was immer du heute verstehst, musst du heute tun. Und wie gnädig ist Gott, was wir in 1. Mose 12 gerade gelernt haben, dass Gott uns immer stückweise zeigt, was noch zu tun ist. Dass er nicht heute schon, ja, uns alles zeigt, was wir im Leben noch zu lernen haben, sondern Tag für Tag und jeden Tag seine Gnade genügt für das, was er uns zeigt. Aber in jeder einzelnen Entscheidung horchst du spitzfindig auf deinen Hirten und gehorchst ihm. In vollem Vertrauen auf ihn, nicht Misstrauen, und mit Ehrfurcht vor Gott. Denn er lässt sich nicht spotten. Woran liegt das alles? Nun, der Psalm, er sagt, sie sind im Herzen in die Irre gegangen und haben meine Wege nicht erkannt. Im Herzen in die Irre gegangen. Es war auch nicht leicht. Ihr wisst ja, ja, Gott ist ihnen vorangegangen im Feuer und mit der Wolkensäule. Und ich meine, Feuer und Wolkensäule, die haben andauernd die Richtung gewechselt. Wenn ihr das auf der Karte mal einzeichnet, ja, da könnte man verrückt werden. Das Volk Israel denkt sich, da waren wir doch gar vor ein paar Wochen erst. Es war nicht so, dass das alles nachvollziehbar war für das Volk. Aber in ihrem Herzen wollten sie einfach nicht Gott folgen. Sie wollten nicht das annehmen, was Gott für sie hatte. Gott hat für dich ganz besondere Herausforderungen in deinem Leben. Wegen dir hat er diese Herausforderung. Wegen dir in erster Linie. Das ist die Perspektive von jedem von uns. All die Herausforderungen, die Gott in mein Leben stellt, sind wegen mir da. Und in zweiter Linie sind sie da für andere. Gott kann das, ja. Er kann mit einer Herausforderung vielschichtig arbeiten. Aber er ist weise. Und die Frage ist, wo steht dein Herz? Nimmst du Gottes Wege an? Erkennst du, dass alles, was in deinem Leben passiert, von Gott kommt und auf dich zugeschnitten ist? Ich weiß, es hört sich leicht an von hier vorne, von hier oben. Wirklich zugeschnitten, um unsere Herzen heute zu prüfen. Die Wege Gottes zu erkennen. Gott will sich verherrlichen, er will sein Werk zeigen. Und gerade erst hat das Volk Israel miterlebt, wie Mose in 2. Mose 14 sagte, Vers 13, als das, als die Ägypter hinter ihnen waren und vor ihnen das Meer. Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Das sind die Wege des Herrn, die sie erlebt haben und in ihrem Herzen trotzdem wohin gegangen sind? In die Irre. Mit ihren Füßen sind sie alle durchs Rote Meer durch, versteht ihr das? Und wurden gerettet. Aber in ihrem Herzen nicht. In ihrem Herzen sagt Gott, ich empfinde Ekel über euch. Deshalb, weil sie Gott andauernd versuchen. Immer wieder murren, immer wieder Ärger, egal wie viel Wasser aus Felsen kommt, Manna vom Himmel fällt oder Wachteln. Sie haben meine Wege nicht erkannt. Die ersten vier Aspekte von unserem Einmaleins. Lobe deinen Gott, folge deinem Gott mit spitzen Ohren, folge deinem Gott in vollem Vertrauen, folge deinem Gott mit Ehrfurcht. Und nun springen wir in die Mitte des Psalms, was ich gerade übersprungen hatte, die Verse 6 und 7. In Vers 7 heißt es, denn er ist unser Gott. Warum vertrauen wir unserem Gott? Weil er unser Gott ist und wir das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. In Vers 1 sagte der Psalmist, er ist der Fels unseres Heils. Er sagt in den ersten Versen, er ist ein großer Gott, er ist der König über alle Götter. Und wir müssen uns an Vers 7 klammern in diesen Herausforderungen und Prüfungen. Er ist Gott. Wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Wir können uns erinnern an das mächtige Wirken Gottes. Im Leben von Abraham, Isaak, Jakob, im Leben der Israeliten, im Leben von David und den Propheten, im Leben von Josef, Maria und Jesus. Wir können uns auch erinnern an Gottes mächtiges Wirken und seine Hand im Leben von Petrus und Paulus und der ganzen Kirchengeschichte. Wir können uns an Gottes mächtiges Werk erinnern bis Martin Luther. Wir können uns an Gottes mächtiges Werk erinnern, wenn du dein Leben anschaust, wie er dich gerettet hat, wie er dich aus der Sklaverei der Sünde befreite, wie er dich zerbrochen hat und in seine Familie aufgenommen hat. Wir können uns erinnern, wie Gott uns führte, wie er dir Glauben geschenkt hat. Und das ist diese feste Zuversicht, dass wir uns in Erinnerung rufen, Gott liebt uns und versorgt uns. Danach kommt im Psalm diese Warnung. Und ich möchte schließen mit dieser wichtigen Wahrheit. Wie können wir denn heute, wenn wir seine Stimme hören, ihm folgen? Indem das wahr ist, dass wir ihn annehmen als unseren Gott, indem wir annehmen, dass wir sein Volk sind, seine Weide und seine Schafe. Wir sind seine Schafe. Das ist der Grund zur Anbetung. Deshalb der ganze erste Teil dieses Psalms, das große Jauchzen, der große Jubel, die große Freude. Wir sind seine Schafe. Er hat uns herausgerettet. Er ist mit uns in einen Bund getreten und hat uns zu seinem Eigentum gemacht. In Psalm 23, die Auen, durch die der Hirte uns führt, wem gehören sie? Es sind seine Auen. Es ist seine Weide. Wir wurden zu seinem Volk gemacht. Wir gehören ihm. Seine Hand, sie leitet uns. Sie schützt uns. Sie versorgt uns. Wir haben den großen Hirten der Schafe wie Hebräer 13, 20 Jesus beschreibt. Gott, er ist unser Gott und er hütet uns als seine Schafe. Er führt uns an seiner Hand und wir gehören ihm. Diese starken Worte aus Psalm 95, Gott ist der Hirte. Diese Worte bezieht Jesus auf sich selbst in Johannes 10, 27 bis 30. Und sie sind ein so großer Trost für uns. Wir sind nicht nur seine Schafe, durch ihn gerettet, durch ihn getragen, sogar durch ihn bewahrt. Und so formuliert Jesus es in den bekannten Versen in Johannes 10, 27 bis 30. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Der Hirte Israels ist Jesus Christus. Weil Jesus das sagt, wollen sie ihn daraufhin steinigen, weil er sich zum Gott macht. Und er bezieht sich einfach auf Psalm 95. Er sagt von sich, dass er der große Gott ist, dass er der Gott des Heils ist, dass er der Hirte ist. Nun, diese Fürsorge und Liebe des Hirten müssen wir als fünftes Einmaleins in Erinnerung behalten. Als sechstes gehen wir weiter zurück in unserem Psalm und sehen, dass wir Gott blind folgen als seine Schafe. Was tust du, wenn es stockdunkel ist? Du versuchst gut zu hören. Und so ist es schön, dass Johannes 10 sagt, die Schafe hören meine Stimme. In Berlin sind es weniger die Schafe, mehr die Hunde, wo wir uns immer freuen, wenn sie die Stimme des Herrchens hören. Mal irgendwo hinlaufen und ein Pfiff oder ein Name wird nur gerufen von irgendwoher und der Vierbeiner reagiert. Mehr oder weniger schnell. Das trifft auch auf die Schafe zu und muss auf uns zutreffen. Wir möchten unserem Gott folgen. Dieser Lob, dieser Jubel, dieses Jauchzen in den ersten fünf Versen des Psalms. Sie kommen zu Vers 6 und zu diesem Aufruf in Vers 6. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Die ersten fünf Verse, sie sind ein Aufstehen, ein Freuen, ein Dankbarsein. Wie kann ich nun heute, wenn ich seine Stimme höre, gehorchen? Indem ich Vers 6 diesen Aufruf ernst nehme. Damit begann alles in diesem zweiten Teil vom Psalm. Es begann mit dem Aufruf, der irritierend ist für uns. Denn der Aufruf, er lautet, die Esra-Bibel übersetzt, kommt, werfen wir uns nieder, beugen wir uns, knien wir nieder vor Jahwe, der uns gemacht hat. Also wir mögen doch Vers 1 viel lieber. Kommt, lasst uns loben und jauchzen und Psalmen singen. Ja, das sollen wir tun. Aber der ganze Anfang und die Ursache und die Lösung, wie wir heute, wenn wir seine Stimme hören, ihm folgen, steckt in Vers 6. In dem kommt, werfen wir uns nieder, beugen wir uns, knien wir nieder vor Jahwe, der uns gemacht hat. Es ist unsere Herzenshaltung nicht der Rebellion, sondern der Demütigung unter Gott. Niederbeugen, knien vor Jahwe. Spurgeon, er sagt zu diesem Vers, Delitzsch übersetzt, kommt, wir wollen uns niederstrecken und hinsinken, wollen uns hinknien. Als demütige Bittende müssen wir kommen, freudig, aber nicht anmaßend, zutraulich wie Kinder vor ihrem Vater, jedoch voller Ehrfurcht, als Geschöpfe, die ihrem Erschaffer nahen. Nun sagt Spurgeon, Stellung und Gebärde sind nicht alles, also das Niederwerfen, aber sie sind auch nicht unwichtig. Wir können so beten, dass wir erhört werden, auch wenn wir die Knie nicht beugen können. Dennoch ist es angemessen, dass die anbetende Seele ihre Ehrfurcht durch das Niederwerfen des Körpers und das Beugen der Knie zum Ausdruck bringt. Wann beugen wir uns und knien wir uns? Nicht in den Momenten von Vers 1 von Jubel und Freude, aber in den Momenten der schweren, der wenigen schweren Prüfung unseres Lebens. Wenn es dir wirklich schwer fällt, die Wege Gottes anzunehmen, dann fall auf deine Knie. Streck dich nieder, werf dich nieder und komm zu Gott und drücke aus. Ich will deine Wege annehmen. Das ist, was Mose und Aaron tun, nachdem das Volk sagt, wir wollen nicht rein. Wir wollen nicht ins Land. Wir haben Vers 5, 4. Mose 14 in der Schriftlesung schon gelesen. Das Volk schreit und weint und will nicht rein. Und in Vers 5 lesen wir, da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israels. Seht ihr, wie der Psalm 95 widerspiegelt, was in 4. Mose 14 passiert ist? Und der Psalmist ruft jetzt jeden auf. Psalm 95, 6 lautet, kommt, lasst uns niederfallen. Hier sind es nur Mose und Aaron. Aber in Psalm 95 sagt er, lasst uns alle niederfallen und uns vor den Wegen Gottes demütigen. Denn sie mögen schwer sein, aber so werden wir. Heute, wenn wir seine Stimme hören, im Glauben reagieren. Nicht in Widerspenstigkeit gegen Gott, auf seinen Zeitplan vertrauen, auf sein Handeln vertrauen und ihm gefallen. Und das allerletzte, was zum Scharfsein dazugehört, ist, dass du laut singst. In Psalm 95, 6, dieser Aufruf kommt, lasst uns. Er ist in der Form eines Liedes. Israel singt einander zu. Lasst uns vor unserem Gott hinknien. Wir stehen gerne auf zum Singen, weil es sich so besser loben lässt. Aber fang auch an, in Momenten, in denen es schwer ist, sich Gott unterzuordnen, dich hinzuknien. Die gehen Hand in Hand. Und so ist das letzte hier, der 7. Punkt, dass wir die ganze Herde, dass wir einander anspornen durch unseren Gesang. Dieses kommt, lasst uns von Vers 1 und von Vers 6. Es ist ein mit Vorbild vorangehen. Es ist ein gemeinsames Singen. Es ist ein Bewusstsein der Einanderstellen. Wir gemeinsam gehen voran. Und gemeinsam folgen wir dem Herrn. Und dieses lasst uns, es ist so unterschiedlich. Wer dich aufruft und dich erinnert, dich zu demütigen und den Herrn anzubeten und ihn zu loben. Es ist nicht selten der Fall, dass die Kinder den Papa aufrufen, kommt, lasst uns Familienandacht machen. völlig in Ordnung. Es ist nicht selten, dass wir einander anspornen. Lasst uns sonntags kommen. Dass wir einander anspornen, lasst uns die Bibel lesen. Dass wir einander anspornen, lasst uns singen. Ist hier der große Punkt. Und so haben wir in Psalm 95 ein Lied, was sehr verwundernswert zweigeteilt ist. Die ersten 5 Verse, die wir heute kaum angeschaut haben, voll großem Jubel. Und die letzten 6 Verse in diesem Bewusstsein, was Schaf sein heißt. Gott den Hirten kennen, seine Stimme kennen, ihn lieben und sich unter seine Wege stellen. Sie sahen meine Werke, doch in den Herzen gingen sie in die Irre. Diese Herzensangelegenheit, möge das sein, was wir, wenn wir den Jahresrückblick machen, uns vor Augen halten können. Wie waren die Wege Gottes und was hat mein Herz gemacht? Und uns ausrichten auf das neue Jahr, wie wir gerade gesungen haben. Wir wollen den Herrn, unseren Gott, loben. Wir wollen ihm mit spitzen Ohren folgen. Wir wollen ihm vollem Vertrauen folgen statt Misstrauen. Wir wollen ihm mit Ehrfurcht folgen. Er lässt sich nicht spotten. Wir wollen uns an die Liebe und Fürsorge Gottes erinnern. Wir wollen Gott blind folgen, auch wenn wir nicht wissen, wo er hingeht. Und wir wollen einander anspornen, indem wir singen. Psalm 95,1 heißt es, kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln und jauchzen dem Fels unseres Heils. Das wollen wir auch jetzt zum Ende des Gottesdienstes tun und gemeinsam singen. Wir stehen auf dazu, ich bete mit uns und dann singen wir. Himmlischer Vater, es ist so wundervoll, dein Schaf zu sein. Und gleichzeitig eine große Warnung, Herr, die kleinen Schritte unseres Lebens daran zu erinnern, dass deine Wege vollkommen sind. In den kleinen Momenten unseres Lebens, wo unsere Realität nicht mit unseren Wünschen übereinkommt, uns zu demütigen und dir zu vertrauen, deiner weisen Absicht, deinem weisen Zeitplan, deinem perfekten Handeln. Und so bete ich, Herr, für jeden Einzelnen, der heute dieses dein Wort gehört hat, dass jeder Einzelne nichts auf die lange Bank schiebt, sondern tatsächlich, dass heute zum Tag der Gnade wird. Heute Vergebung, Versöhnung, Dankbarkeit nachgejagt wird. Und so preisen wir dich für jedes Heute, was wir erleben durften. Wir freuen uns auf den Tag, an dem du, nachdem du uns bewahrt hast, in deiner Hand unser großer Hirte verherrlichen wirst und dieser Kampf aufhört. So wollen wir dir Lob, Preis und Ehre darbringen für deine Größe, deine Herrlichkeit, deine Macht, dass du uns das Privileg geschenkt hast, deine Schafe zu sein. In deinem Namen beten wir, Herr Jesus. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.